verwende sehr viel Zeit, immer wieder nachzudenken, bin ich auf den richtigen, habe ich die großen richtigen Prioritäten? Ist das, was ich heute tue, zahlt das alles darauf ein und ist das optimal genutzt? Und ich mache jeden Sonntag, gucke ich mir die nächsten 4 Wochen an und readjustiere und sage, nee, passt nicht, hier muss ich mehr rein, hier kann ich nochmal kürzen, hier kann ich effizienter sein. Ich nehme jeden Morgen, investiere ich 5 Minuten in die Planung des Tages.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chef Talk. Eine neue Woche, ein neuer spannender Gast. Wie jede Woche ist es unser Ziel, euch inspirierende Persönlichkeiten vorzustellen, die über ihre Erfahrungen sprechen, ihr Wissen mit uns teilen und uns ihre besten Tipps verraten. Was ist letzte Woche passiert? Die letzte Woche war geprägt von unseren 2 politischen Sonderausgaben mit dem jetzt erneut wiedergewählten ersten Bürgermeister Peter Tschentscher und seiner Herausforderin Katharina Fegebank. Aber nicht nur politische Themen haben sich ereignet, nein, wir haben auch die ersten Termine für euch, für unsere Roadshow. Und zwar machen wir den Auftakt an der Leuphana in Lüneburg am 23.04. Wir veranstalten zusammen mit einigen Initiativen vor Ort einen Abend mit 3 sehr, sehr spannenden Gästen. Die Karten werden limitiert werden und der Vorverkauf startet demnächst. Alle News und Highlights werdet ihr hier wieder erfahren. Und noch für alle, die die Folge bis zum Ende hören, es wartet ein kleiner besonderer Hinweis für euch. Des Weiteren haben wir uns mit unseren Freunden des Podcasts Studentenfutter, sehr guter Name, getroffen. Die Jungs und Mädels haben ein spannendes, vielfältiges Format und wir im Team hören immer sehr gerne die aktuelle Folge. Also kleiner Tipp an dieser Stelle, hört unbedingt mal rein. Kommen wir zu unserem heutigen Gast. Zum Zeitpunkt unseres Gesprächs war er noch der aktuelle CEO der Cinemax Kinokette. Doch schon damals war klar, dass er das Unternehmen verlassen wird, wollte uns auch in der Folge noch nicht verraten, wohin es geht. Dieses Geheimnis wurde diese Woche aber gelüftet. Er ist der neue CEO der Nordseekette und verantwortet nun die Führung von über 5300 Mitarbeitern. Wir sprachen mit Carsten Horn. Wie kam es zu dem Gespräch mit Carsten? Nun ja, Katharina Wolf, eine unserer vorherigen Gäste, empfahl uns Carsten aufgrund seiner langjährigen Erfahrung im Top-Management und seinem persönlichen digitalen Transformationsprozess. In diesem Gespräch würde ich sagen, erhältst du einen ziemlich klaren Blick auf den Alltag und die Aufgaben eines CEOs, wie er diese Aufgaben bewältigt, wie er sie strukturiert. Und Carsten spricht über Gelerntes aus der Uni und seine 4 Schritte, wie er jede Stresssituation analysiert und meistert. Freut euch auf diese direkte, ehrliche und sehr lehrreiche Unterhaltung mit Carsten. In diesem Sinne, dreht die Lautstärke auf und freut euch auf diese Folge. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chef Talk. Wir sitzen hier heute in Hamburg mal wieder und ich sitze hier mit einer Person, von der wir, glaube ich, sehr, sehr viel lernen können. Wir sitzen mit dem Chef der deutschen Kinos quasi hier, Carsten Horn. Guten Morgen, Carsten.
Hallo Jan, guten Morgen.
Guten Morgen.
Schön, dass ihr da seid.
Danke, dass wir hier sein dürfen.
Ja.
Erzähl uns in 2, 3 Sätzen, was machst du aktuell? Und dann steigen wir wie immer in die Blöcke ein. Wer bist du eigentlich, wo bist du hergekommen? Wie war dein Weg, wo du heute bist? Und schauen so ein bisschen in die Zukunft, wie du die Welt siehst und was du glaubst, jungen Menschen mit auf den Weg geben zu wollen.
Ja, also ich bin CEO der Cinemax-Gruppe, bin seit 5 Jahren jetzt für die Gruppe verantwortlich. Nicht mehr so ganz so lange, weil ich letzte Woche announced wurde, dass ich ab Februar nächsten Jahres dann eine neue Aufgabe machen werde. Kann ich heute noch nicht drüber sprechen, was es ist, aber auch eine CEO-Aufgabe ist eine internationale Aufgabe und auch Private Equity. Und was für mich in der Sozialisierung auch ein ganz wichtiges Thema in den letzten Jahren war, können wir nachher mal drüber sprechen.
Mhm, gerne.
Also Konzern versus Private Equity und Finanzinvestoren. Genau, in Deutschland hier Cinemax ja Kinomarke vom Bekanntheitsgrad Nummer 1. Gerade eine ganz tolle Zeit mit Star Wars Start gestern Abend. Deswegen siehst du mich ja auch mit den Mundwinkeln etwas weiter oben.
Ja.
Und das ist es so in a nutshell.
In a nutshell. Carsten, einmal kurz der Rahmen. Wie viele Mitarbeiter hat die Cinemax Group? Du hast eben schon gesagt Private Equity. Das ist ja, ihr seid ja nicht eine klassische GmbH oder so, sondern das ist ein bestimmtes Firmenkonstrukt, Geflecht.
In welcher Dimension reden wir hier eigentlich über Cinemax?
Also die Grundeckdaten, wir sind so je nach Saison 1600 bis 1800 Leute, die hier in Deutschland für die Cinemax-Gruppe arbeiten, haben hier im Head Office irgendwas um die 100 Leute in Fulltime Equivalence umgerechnet, ein bisschen weniger, aber so rund 100 Köpfe, haben Service Center hier am Baumwall in Hamburg, da sitzen jetzt in der Saison wahrscheinlich 40, so normal 25 bis 30 Leute. Und das ist so, dass das sind so die Zahlen der Menschen. Wir gehören zu der View International Group. View International ist eine der größten Kinogruppen weltweit, sitzt in London, ist ein Drittel Owner-owned und zwei Drittel Private Equity-owned. Deswegen so ein bisschen besonderes Private Equity, was langfristiger interessiert ist und also jetzt nicht 2 Jahre und dann auseinandernehmen und monetarisieren. Das sind zwei kanadische Pensionfonds, Amos und Aimco, denen das mitgehört. Und wir haben dann Kinos, also Cinemax-Gruppe gibt es in Deutschland, Dänemark, dann gibt es View in Niederlanden, dann gibt es Space in Italien, dann gibt es Multikino in Polen, Litauen, Estland, wir sind in Taiwan, UK, Ireland. Das ist ein relativ großes Konstrukt.
Großes Konstrukt, du sagst es. Ich hab mir überlegt, dass wir heute über ein paar spezifische Themen sprechen, die wir gerne von dir lernen möchten. Und das eine ist das Thema, das ist immer spannend, Startup versus Konzern. Wenn man sich deinen Lebenslauf anguckt, da können wir auch gleich nochmal ein bisschen durchgehen, bist du eher der Konzern-Guy. Du hast eben schon im Vorgespräch gesagt, du hast aber nicht mehr so Lust auf Konzern, deswegen gibt es da nochmal einen Wechsel. Wie bist du gestartet? Als Uni Hamburg-Alumni sind wir natürlich sehr stolz, hier bei dir zu sein. Aber was ist in deiner Schulzeit passiert? Bist du eigentlich Hamburger? Wie bist du aufgewachsen? Wie bist du zu dem geworden, der du heute bist?
Bevor ich das mache, Jan, kurz zu Konzern. Also ich empfinde, witzigerweise, die Kinoindustrie denkt, wir sind Konzern. Für mich ist das hier eine kleine mittelständische Firma, die sehr schnell und sehr agil ist. Für mich sind Konzernstrukturen eher das, was du in einem Otto-Versand, bei Chibo und solchen
Dingen siehst.
Genau, was ich auch sehr schätze, können wir auch nachher drauf, ich komme auch gleich zu deiner Frage zurück, aber es ist mir ganz wichtig. Ne? Also das
zu differenzieren.
Für mich ein Konzern ist ein großes Konstrukt, was in der großen Matrix-Welt arbeitet, mit unfassbar vielen Querverbindungen. Und das, was hier ist, ist eigentlich eine schlanke, kleine Einheit. Also mit 100 Leuten sind in der Zentrale sind wir fernab von
Konzern.
Konzern. Aber dich hat ja eher interessiert, wie bin ich vor der Uni Hamburg zur Uni Hamburg gekommen und dann hier so auf dem Weg. Ne? Ich bin in Hamburg aufgewachsen, in einem Umfeld. Die Hälfte meines Elternhauses, sprich meine Mutter, war damals Top-Sportlerin. Die war eine der besten Tennisspielerinnen in Deutschland. Das heißt, ich bin von Anfang an total mit Wettbewerb, aber im positiven Sport und harten Training aufgewachsen.
Hast du selber auch Tennis gespielt?
Ja, ich habe auch Tennis gespielt, war aber leider wahrscheinlich für meine Mutter eine große Enttäuschung.
Habt ihr gegeneinander gespielt?
Meine Mutter ist heute 82 und die würde mich heute vom Platz fegen.
Immer noch?
Ja, keine Chance, die spielt so super. Aber was unabhängig davon, es hat mir eben echt gezeigt, dass du, um Dinge zu erreichen, tierisch hart arbeiten musst. Und einfach trainieren, 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 trainieren. Und dass du Boris Becker in Wimbledon zu sehen, ist das eine. Ne? Ich glaube, was er auf dem Weg dahin gemacht hat für Entbehrungen, das ist der Hammer. Und das ist, glaube ich, so ein Thema, was ich auch mitbekommen habe. Was ich übrigens auch ganz interessant finde, aus dem Sportbereich her, wenn du dich mit Sport auseinandersetzt, und ich habe zum Beispiel während meines Studiums, das habe ich weitestgehend selbst finanziert, / müssen, was aber sehr gut für mich war, habe ich als Surflehrer gearbeitet.
Als Surflehrer?
Als Surflehrer. Surflehrer hört sich jetzt an, planschen mit...
Hier in Hamburg stelle ich mir so gerade ein bisschen schwierig vor, wenn du an
Heiligenhafen.
In Heiligenhafen.
In Heiligenhafen. Und habe da im Sommer echt viel Geld verdient damals. Ich habe da von Mai bis September durchgearbeitet, habe damals richtig viel Geld verdient. Aber das war 7-Tage-Woche und 14-Stunden-Tag. Und was mir unheimlich geholfen hat, ne, und das deswegen zu Sport. Du lernst ja beim Sport, wenn du dich damit auseinandersetzt, Bewegungsabläufe auseinanderzunehmen und sagen, was musst du eigentlich tun, um ein gewisses Ergebnis zu haben? Und da musst du trainieren. Und mir hat das unfassbar geholfen, immer wieder auch, wenn du an so Aufgaben in Firmen, ne? Wie musst du den Elefanten
Input,
slicen?
Output.
Ja, wie musst du ihn erstmal slicen, in der Aufgabe in verschiedene Tasks und nicht so diesen riesen Elefanten sehen und dann sagen, was musst du tun, konsistent, um jedes dieser Dinge zu machen. Und wenn du dann einen Bewegungsablauf von 7 Schritten beim Surfen beachtest und hast alle 7 richtig gemacht, die trainiert, dann klappt das auch. Und das ist in der Firma nicht anders. Ne? Mhm. Und das war so die Sportsozialisierung. Die andere Sozialisierung war, mein Vater war damals Chef der Philips Unterhaltungselektronik in Deutschland, also Audio-Video. Bin sehr technikaffin aufgewachsen. Er war immer so, hatten immer so 2 Jahre vor der Welt irgendwie schon alle Technik. Also wir hatten Videorekorder, da gab es den noch gar nicht. Also wir haben auch so Sachen gehabt zu Hause, die kamen nie auf den Markt. Und von dem habe ich eben wahrscheinlich, meine Familie wird wahrscheinlich heute sagen, das war nicht so gut, aber mitbekommen, dass du einfach unfassbar viel arbeiten musst, um Dinge zu erreichen. Das ist aber nicht meine Aussage heute, nur wer viel arbeitet, erreicht seine Dinge. Aber das ist meine Sozialisierung. Ne? Das ist so, und das ist sicherlich noch sehr die Sportseite auf der anderen Seite und die wirklich hart arbeitende, aber auch echt dann Dinge zu erreichen. Ne?
Aber kurz eine Frage nochmal zum Surfen, das fand ich gerade interessant. Hast du parallel zum Studium 7 Tage die Woche dann gearbeitet? Ja. Oder dann warst du ja weniger in der Uni, sondern mehr am Arbeiten und hast dann zu Hause dich hingesetzt?
Sommer, das war damals ja auch noch ein bisschen anders aufgebaut, das Studium. Es ging nicht anders. Ich musste Geld verdienen, weil ich hatte auch Lust, also einen schönen Lebensstandard zu haben. Ne? Also ich war jetzt auch nicht spaßbefreit damals und habe im Sommer da mein Geld verdient.
Was ja auch ein schöner Job ist. Also ich stelle mir schlimmere Nebenjobs als Surfen vor.
Ja, absolut. Wobei ich auch ganz andere Jobs gemacht habe, die ich auch nur jedem empfehlen kann zu machen. Im Winter habe ich bei Axel Springer in der Druckerei gearbeitet.
Und hast die Drucker Platten?
Nee, in der Weiterverarbeitung. War auch ein guter Job, hat damals 28 Mark im Durchschnitt netto verdient. Mark. Vor 30 Jahren.
Das war
ein Reichtum.
Das obere Ende, ja. Besten 1% wahrscheinlich.
Das war Wahnsinn, ne? Weil du die ganzen Druckerzuschläge hattest und so. Und das war einfach, ging nicht anders und hat dann funktioniert. Und im Sommer habe ich tatsächlich, bin ich nicht in Vorlesung gewesen, das habe ich mir erlesen.
Okay. Du hast studiert?
BWL.
BWL.
Ja.
Diplom, BWL.
Ich wollte euch jetzt nicht auf falsche Gedanken bringen.
Nein, nein, nein.
Und das ist nicht meine Aussage jetzt im Podcast, man kann sich das erlesen. Und ich habe heute daraus gelernt, für meine Töchter, früher war das so, du musstest nebenbei und das gehörte auch irgendwie dazu. Ich sehe das heute anders. Wir haben jetzt neulich gerade mit Freunden diskutiert, muss man die Kinder während des Studiums auch arbeiten lassen? Und ich bin froh, dass wir es ihnen ermöglichen können, dass sie sich voll auf Studium konzentrieren. Und sie geben uns auch voll das Vertrauen zurück, dass sie das jetzt nicht ausnutzen und sagen, jetzt machen sie Party und geben Geld aus, sondern sie zahlen das zurück, indem die Vollgas geben im Studium und auch echt die Zeit am Wochenende, die sie sonst gearbeitet hätten, auch studieren.
Aber dann wären wir an einem ganz spannenden Punkt, weil es gab, ich kann jetzt von der Uni Hamburg nur sprechen, es gab einen Punkt, das war in der ersten Vorlesung, da gab es einen Prof und der hat gesagt, da waren sogar noch die Eltern eingeladen, unterstützen Sie Ihre Kinder, bereiten Sie Ihre Kinder darauf vor, dass es eine 40-Stunden-Woche für ein Studium ist. Es ist keine Zeit zum nebenbei arbeiten. Du würdest ja gerade sagen, das ist so, das ist gut.
Ich würde das heute genauso unterstützen.
Ja, dann frage ich dich gleich, warum, weil auf der anderen Seite steht das Thema, und das sagen auch viele, Studium ermöglicht es dir, einen gewissen Freiraum zu geben, um Dinge parallel auszuprobieren. Weil wenn du jetzt sagst, mach 40 Stunden dein Studium, dann passiert relativ, also du sozialisierst dich, du bist mit deinen Kommilitonen unterwegs, aber es passiert relativ wenig, was Hard Skills irgendwie nochmal oder Soft Skills in einem Unternehmen, in einem Werkstudentenjob angeht.
Ja, das ist aber die Frage ist ja, musst du nebenbei arbeiten und Samstag, Freitag und Samstag nachts irgendwie auf dem Kiez kellnern, um dir ein Studium zu verdienen? Mhm. Und bist am nächsten Tag durch oder machst du Dinge parallel, die dich in deinem Studium weiterbringen? Und dann ist das für mich auch Teil des Studiums. Für mich heißt Studium nicht nur
sitzen. Wäre ein Werkstudentenjob für dich Teil des Studiums oder wäre es das nicht?
Absolut.
Okay, absolut. Aber das sind ja schon 20 Stunden Arbeiten.
Ja, aber das ist bestinvestierteste Zeit.
Gut, aber ich habe dich eben so verstanden, dass du quasi sagst, nein, mach nur deine 40-Stunden-Woche BIP, Vorlesung und Übung.
Für mich ist ein Studium, das ist ja die Frage, wie definierst du Studium? Studium ist für mich das, alles, was dich in dem Umfeld, was du da machst, weiterbringst. Das ist ein Werkstudentenjob, ist das absolut. Wir haben hier einen Werkstudenten bei uns, der studiert, glaube ich, auch an der Uni Hamburg. Ist der absolute Knaller und der koordiniert das richtig gut mit seinem Studium und der lernt hier ganz viel für sein Studium. Und bringt ja auch viel von seinem Studium ein. Und das ist total sinnvoll. Wenn es dann ein Jahr länger dauert, total fein. Wenn du jetzt nebenbei, würde ich heute jemandem empfehlen, ein Studium zu machen und auch wieder 4 Monate Surflehrer zu machen. Nee, das würde ich nicht mehr machen.
Okay, ja. Da bin ich dann bei dir. Was ist nach dem Studium passiert? Also wir befinden uns jetzt, Carsten, mit wie vielen Jahren machst du durch mit dem Studium?
Ach, das kann ich 26, 27. Ich habe ja damals noch, also ich habe ja damals die Schulzeit voll ausgekostet.
Warst du ein guter Schüler?
Nee. Ich war, Also wenn du meine Lehrer fragen würdest, wo ich heute sitze, ist das, korreliert das zu dem, wie ich mich in der Schule gegeben habe, dann würden die gegen wahrscheinlich Zweifel haben. Aber das habe ich schon oft übrigens erlebt. Ich habe ein ganz wesentlicher, ein für mich sehr prägender Mensch in meinem Berufsleben war mein erster CEO, Manfred Schönbach. Manfred Schönbach war der CEO von Max Bar damals. Die gibt es ja leider nicht mehr. Und das war, habe damals mich bei vielen Firmen beworben. Damals war das ein bisschen anders. Damals bewarben sich auf Positionen nach dem Studium 600-700 Leute. Das war, und das war ein echter Kostenfaktor. Damals, du musstest ja in diese Bewerbung, musstest ja alles ausdrucken, das war ja nicht elektronisch früher und dann diese ganzen Mappen, das kostete alles Geld, das war richtig Geld. Du musstest so 50 solcher Mappen, da musste ich echt für arbeiten. Ne? Und habe mich zwischen Springer Verlag, zwischen Pico und Kloppenburg und Max Bar entschieden, weil der CEO so cool war.
Was waren das für Positionen, auf die du dich beworben hast?
Das waren alles.
Wonach bist du gegangen?
Das waren ganz, ganz unterschiedlich. Das war, ich wollte, also im Schwerpunkt waren das Trainees, ne? Mhm. Also Trainee, das war damals noch sehr, sehr, ich glaube, viel stärker als es heute war, dass du das große, große Firmen Trainee-Funktion, also für 18 Monate angeboten haben, um da reinzukommen. Und bei Max Bar war das dann tatsächlich direkt ein Job in die Projektentwicklung, also die haben ja Immobilien selber gemacht und Manfred Schönbach war eben mein erster CEO und ich habe mich für ihn als Person entschieden, weil ich den total cool fand, war auch ein sehr sportlicher Typ, hat eben auch und fand den von der ganzen Kommunikation und allem, also der hat mich schon auch ein bisschen geprägt, so von seiner ganzen Art. Und der, weiß ich noch, der war hat in Amerika, ist der zur Schule gegangen. Und er hat dann irgendwie, als ich für ihn gearbeitet habe, in Amerika die Schule besucht und dann den Schulleiter und dann haben die alte Schulbücher rausgeholt und dann hat er noch gesagt, ja, das ist schon, und der ist von der Schule geflogen damals, ne? Und oder hatte da echt Probleme und dann hat er gesagt, ja, es ist nicht der Erste, der wiederkommt, der damals bei uns Probleme hatte und heute in Top-Positionen sitzt.
Womit hängt das zusammen?
Also weiß ich nicht, gibt es glaube ich keine Korrelation.
Nee, deswegen.
Da kann ich nur über mich persönlich sprechen. Ich glaube, es ist toll, wenn du eine Top-Schule machst, hast du auch bessere Chancen. Ich glaube, hätte ich eine bessere Schule gemacht, hätte ich es wahrscheinlich einfacher gehabt an einigen Stoßen. Und so musste ich das durch andere Themen nachher wahrscheinlich mehr ausbügeln.
Aber hast du dann im Gegensatz gesagt, alles klar, hast ja eigentlich auch nicht gesagt, ich hau jetzt im Studium voll rein und mach da jetzt Bestnote, um dann einen guten Trainee zu bekommen? Nee. War das Diplom dann besser als Schule oder war beides so?
Diplom war okay.
Was heißt okay? Also gab es dann damals auch so Schnitte 1-0 bis 4-0?
Ja, ich spreche heute über Zahlen nicht.
Du bist auch ein Zahlenmensch.
Ja, aber ich spreche heute nicht über Zahlen. Nee, das war irgendwie damals, was war das? Mein Studium, jetzt nicht, dass das einer recherchiert. Ich meine, das war so 2,4 oder so.
Okay.
Also höchst mittelmäßig.
Gut.
Ja, das ist, wenn ich heute meine Töchter sehe, sage ich, ich habe alles damals richtig gemacht, um die jetzt so auf die Spur zu kriegen, weil die machen alle Top-Studienabschlüsse. Und insofern, ich will keinen motivieren, nicht gut in der Schule zu sein und nicht gut im Studium zu sein, um nachher eine Top-Position zu haben. Ich kenne genug Beispiele, die top in der Schule waren, top im Studium und Top-Positionen haben.
Aber es geht auch anders.
Ja, klar.
Es geht auch anders. Jetzt sind wir bei dem Punkt, du bist Max Bar, du bist reingekommen, du hast dich entschieden, aufgrund des damaligen
CEOs. Darf ich nochmal kurz auf das anders?
Ja, gerne.
Weil du hast jede Sekunde in deinem Leben die Chance, Dinge zu ändern. Du hast, weil du jetzt einmal eine Chance verpasst hast, ein gutes Abi zu machen, heißt das nicht, dass du danach nicht Vollgas geben kannst. Wenn du die Chance verpasst hast, ein gutes Abi zu machen, vielleicht nur und auch einen Top-Studienabschluss hast, also nur mittleren, hält dich das davon nicht ab, Tag 1 nach dem Studium Vollgas zu geben und das Beste zu geben.
Das stimmt, aber ich glaube, und das hast du ja auch eben gesagt, es wird schwieriger, weil also es ist ja eine Sache, die steht auf diesem Papier und du wirst danach bewertet. Also das ist ja das System, wonach die meisten HRler da draußen erstmal filtern. Und wie glaubst du, müsste man sich positionieren oder was könnte man tun, wenn man sagt, ich habe jetzt nicht das Top-Studium, möchte aber möchte diesen Top-Job, weiß eigentlich, dass ich top bin, aber ich war nicht so motiviert im Studium.
Naja, da ist schwer zu sagen, ne? Ich weiß, da gibt es ja keinen goldenen Weg, ne? Ich glaube, das, was ihr macht, ist total richtig, ne? Während des Studiums oder nach dem Studium eben aktiv zu sein, auf verschiedenen sozialen Medien unterwegs zu sein, zu Events zu gehen oder selber Events zu veranstalten und mit Leuten zu sprechen. Ne? Mhm. Am Ende musst du, hast du einen Top-Studienabschluss, liegst du am oberen Stapel vielleicht, wenn du Glück hast. Ne? Das ist auch nicht immer gegeben. Und wenn du agil bist in der Kommunikation, an Veranstaltungen teilnimmst, selber Dinge unternimmst und Dinge tust, dann wirst du auch sichtbarer. Dann, es lebt unfassbar auch viel, viel von Kontakten. Ne? Und deswegen kann ich auch nur empfehlen, ich habe mir eure Cheftreff-Seite angeguckt, zu solchen Events zu gehen, mit Leuten zu reden, Firmen kennenzulernen. Und jetzt für alle, die zuhören, das ist jetzt keine Werbesendung, das wurde mir auch nicht aufgetragen, sondern das ist tatsächlich so. Ne? Und das ist, glaube ich, unfassbar wichtig.
Ja.
Dinge machen und aktiv sein.
Und das geht schon los, das haben wir eben auch kurz im Vorgespräch, das geht ja schon los, dass du sagst, das hast du auch gesagt, Thema Dublin, LinkedIn-Xing-Profile zu haben, dass du eine gewisse Sichtbarkeit hast. Und so haben wir beide uns ja quasi auch kennengelernt, kann man ja auch sagen. Ich habe dich, glaube ich, bei LinkedIn hinzugefügt, ja, und habe gesagt, hey Carsten, super spannend, könnten wir irgendwie mal in Kontakt treten. Eine Woche später kam dann über Katharina Wolf in dem Podcast aus der ersten Staffel, kam dann die Empfehlung zu dir, aber du hast geantwortet. Also wir haben uns vernetzt und ich war sofort mit dir im Gespräch. Und hast du gesagt, hey, hier ist meine Mail, schreib mir doch mal und dann finden wir da irgendwie einen Termin.
Ja, das ist ja leider so, Xing und auch LinkedIn haben ja so, vor ein paar Jahren war das ja noch so verpönt als, na, das ist so das Tinder für Business, ne? Das ist ja ist totaler Bullshit. Das ist so unfassbar wichtig, dass du auf diesen Netzwerken unterwegs bist, weil da bist du sichtbar, da kriegst du auch mit, was passiert. Und das ist ja gerade auch, wenn du in den Gruppen, also zum Beispiel auf LinkedIn, ist mein ganzes Netzwerk, die kuratieren ja für mich ganz viele interessante Informationen, weil sie jetzt eben gerade wieder was teilen, irgendeinen interessanten Beitrag. Und das ist im Endeffekt für mich die beste Zeitung, die ich lesen kann, weil meine Peers aus Agenturen, Digitalwelt und sonst was kuratieren für mich. Und so werde ich auf Veranstaltungen aufmerksam, auf Themen und solche Dinge. Und deswegen kann ich auch nur wirklich jedem empfehlen, das gibt es übrigens in England und Irland, wird das an den Unis sogar mit supported offiziell, dass du an diesen Profilen arbeitest und dass du die hast.
Mhm. Ja, ich glaube, es ist super wichtig und super unterschätzt. Zeigt es mal wieder. Aber damals gab es es, bei Max Bar hattest du noch kein LinkedIn und du hast trotzdem den CEO schon aus irgendeinem Grund kennengelernt, und weil der sich schon im HR-Prozess beteiligt hatte, oder hattest du ihn irgendwoher gesehen? Also wie kam das da?
Das ist eine gute Frage, wie das kam. Nee, das kam auch über einen Kontakt an der Uni, der mit denen gesprochen hatte, und für den war dieser Job nicht interessant, und dann habe ich gesagt, ey, den finde ich aber cool, und dann habe ich den direkt angeschrieben.
Den CEO?
Ja, ja. Also ich erzähle euch mal eine ganz andere Geschichte. Ne? Also mein Bruder ist vor 30 Jahren zu Volkswagen gekommen. Und wie hat er das gemacht? Er hat in Amerika studiert, in San Francisco. Und damals war der Volkswagen-Vorstandsvorsitzende Daniel Godewert. Das ist ein ganz bekannter Mensch, hat Bücher geschrieben. Da war früher der Ford-CEO und dann VW. Und der hat ein Buch geschrieben, glaube ich, der Goldfisch im Haifischbecken, oder ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war der sehr bekannt. Und der war auch, also der war eben in den ganzen Wirtschaftszeitungen und so sehr bekannt. Deswegen kannte man das Gesicht. Und der stand, ich glaube, in der Immigration in San Francisco hinter ihm in der Schlange. Und er hat angesprochen, hallo Godewert, spannend, habe ich Buch gelesen, pipapo. Und dann hat er gefragt, was machen Sie denn? Und ja, wenn Sie mal aus Deutschland zurückkommen, melden Sie sich mal. Dann hat er ihm geschrieben, er würde jetzt nach Deutschland zurück, dann ist er sein Assistent geworden.
Okay.
Also nur mal so zum Thema. Ja. Das ist auch nicht alles, ist wirklich nicht alles planbar. Du musst einfach aktiv sein. Ne? Du kannst, das heißt nicht jetzt jeden in der Schlange ansprechen.
Aber aktiv bedeutet ja Kommunikation.
Absolut. Absolut.
Also das ist auch unsere ewige, nicht Diskussion, aber Evaluierung, Hard Skills versus Soft Skills. Und am Ende des Tages ist es 70-80% Kommunikation.
Ja.
Die das irgendwie ausmachen.
Absolut.
Ja, spannend, dass sich das wieder wie so ein roter Faden durchzieht. Aber du hast ihn damals nicht in der Immigration getroffen, sondern du hast ihn direkt per Brief angeschrieben damals.
Also das kann ich gar nicht mehr sagen. Ich habe, glaube ich, ja, doch, per Brief, klar. So was schreibst du dann. Der geht ja nicht, der hast ja kein Telefon, dann schreibst du einen Brief. Das war früher auch tatsächlich so, aber das ist jetzt, passt jetzt hier gar nicht rein. Da war früher um 10:30 morgens der beliebteste Spruch, ist die Post schon durch? Da kam dann ein Postmensch und brachte dann die Briefe, das, was du heute als E-Mails bekommst. Aber das passt jetzt gar nicht so rein. Aber nee, so habe ich den angesprochen. Der hat eben auch, weißt du, dem war damals das Zeugnis relativ egal. Was ist das für ein Typ? Was sitzt da für einer? Was macht der für einen Eindruck? Wie kann der kommunizieren? Und dann habe ich da angefangen.
Und wie hast du die ersten Jahre erlebt? Also wir können ja mal den Schnelldurchlauf machen, quasi
Max Bar. Relativ simpel, ist ja lange her, aber ich hab letztendlich knapp anderthalb Jahre habe ich Projektentwicklung gemacht. Das heißt, ich habe für Max Bar Grundstücke versucht zu akquirieren, zu kaufen und darauf Baumärkte zu machen. Das ist also das, was klassisch Projektentwicklung Immobilien ist. Dann, das habe ich 1,5 Jahre gemacht. Dann bin ich sein Assistent geworden danach. Immer mit dem, fragte mich, ob ich sein Assistent wäre. Ich habe gesagt, gerne, aber nicht als Kofferträger, sondern wirklich, wenn ich Inhalte mit ihm bearbeite. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe mit ihm sehr stark im Marketing, damals hieß das da einfach noch klassisch Werbung, gemacht und weiter auch Grundstücksentwicklung. Habe immer gesagt, ich mache das 2 Jahre Maximum und dann möchte ich weiterkommen. Und habe dann, na, du hast eine Frage?
Ja, weil du gesagt hast, er hat dich gefragt. Er ist ja quasi auf dich zugekommen.
Ich habe 1,5 Jahre diese Projektentwicklung gemacht, ja. Und habe da auch einfach echt Vollgas gegeben. Das war immer mein Katharina Wolf hat mich mal gefragt, die aus dem letzten Podcast oder einem der letzten Podcasts erwähnt hattest, hat mich mal gefragt, hast du deine Karriere geplant? Nee, habe ich nicht geplant. Ich habe nie geplant, mit 54 will ich CEO eines Medienunternehmens sein, sondern ich habe immer das, was ich gemacht habe, habe ich immer versucht zu machen. Ich bin der Beste auf diesem Job, den es auf der Welt gibt. Ich versuche alles daraus zu holen. Und dann ergibt sich die nächste Opportunität. Und das habe ich da gemacht. Ich habe 1,5 Jahre Projektentwicklung gemacht und habe dann ein sehr cooles neues Tool aufgesetzt. Damals schon computergestützt. Das war damals Hightech für Umsatzschätzung, Catchment Area Analysis und diese Dinge.
Hast du die heimlichen Dinge von Philips noch von zu Hause aus dem Keller geholt und konntest mit den neuen Technologien glänzen?
Ja, nee, dann nicht ganz. Damals gab es Escom und ich habe sogar angefangen mit Harvard Graphics.
Das ist so fernab.
Davon erzähle ich jetzt gar nicht. Aber das war so, und das habe ich einfach 1,5 Jahre gemacht, habe gesagt, ich will diesen Job machen und es soll keinen besseren auf der Welt geben. So. Und dadurch wirst du automatisch visible. Also und so. Und dann hat mich gefragt, ja. Gesagt, hey, das wäre total cool und ich glaube, das könnte eine gute Ergänzung. Das hat er bis dahin noch nicht gehabt. Dann habe ich das gemacht und dann bin ich danach, habe immer gesagt, ich will dann weitergehen. Also habe gesagt, das will ich eine begrenzte Zeit machen. Und dann bin ich in der Vertriebsverantwortung gekommen, bin Regionalleiter geworden für 14 Baumärkte.
Wie alt warst du da?
Ja, war ich so Ende 20.
Ende 20.
Ende 20, ne? Und hab dann, das war damals schon, aber hab das auch von der Pike auf gelernt. Ne? Also ich musste erstmal, bevor ich da rankam, damals hieß das Ochsentour, habe ich 3 Monate, bin ich da durch, habe 1 Monat habe ich verkaufen gelernt im Baumarkt, habe ich 1 Monat als stellvertretender Baumarktleiter in Lübeck, 15.000 Quadratmeter, 120, 130 Leute, meine ersten Führungserfahrungen gemacht, dass wenn du jemand was sagst, das heißt nicht gleich, dass er es tut.
Ja.
Das war sehr spannend. Und dann habe ich 1 Monat einen Baumarkt selber geführt. Habe ich 5 Kilo abgenommen, weil ich natürlich das total unterschätzt habe.
Was das für ein Aufwand ist?
Ja, auch was die können müssen. Ne? Das ist auch, ich habe ja auch was es heute heißt, einen Job, also auch einen Butnikowski-Laden zu betreiben. Ne? Ich habe dann einen Respekt. Das ist eine Marktleiterin oder ein Marktleiter von so einem Butnikowski. Das ist echt, die müssen was können. Ne? Das sind unfassbar viele Abläufe. Und wenn du die nicht kannst, das kannst du auch nicht studieren. Das musst du einfach lernen.
Ja.
Und so, dann habe ich das gemacht und dann habe ich im Endeffekt knapp 2,5, 3 Jahre den Job gemacht und dann kam damals ein Anruf von einem Headhunter und die suchten den nationalen Verkaufsleiter für Blume 2000 und dann habe ich mit denen gesprochen und dann haben wir das ein bisschen anders gemacht, dann habe ich da angefangen als Franchise-Leiter erstmal. Das wollte Michael Herz, der Inhaber, wollte dann doch gerne, dass jemand, der reinkommt, erstmal die Branche kennenlernt und erstmal kleiner, der ist da ein bisschen auf einem anderen Weg gewesen, habe dann Franchise gemacht 1 Jahr und dann bin ich in die Geschäftsführung gekommen, war 1 Jahr stellvertretender Geschäftsführer, das war schon Anfang 30
und bin dann. Das war ja schon rasant dann, ja.
Ja, und dann bin ich dann 1 Jahr später wirklich Geschäftsführer. Ich glaube, stellvertretender Geschäftsführer gibt es heute gar nicht mehr.
Ja, weiß ich gar nicht.
Ich kenne sowas gar nicht mehr, aber das war so der konservative Weg und dann war ich da eben knapp 10 Jahre.
Bei Blume 2000.
Ja, genau. Und dann hat Michael Herz mich an irgendeinem Novembertag, es war präzise der 2. November 1900, ist ja auch egal, war glaube ich 2007, hat er mich in sein Büro gerufen und gesagt, er hätte bei Schibo einige Themen, gehört ja auch Schibo, und braucht jemand, der eben das Filialgeschäft da in die neue nächste Generation führt. Das war damals so ein Riesenumbruch bei Schibo. Das haben die so alle 7 Jahre, da wird einmal eigentlich komplett getauscht.
Okay.
Ist übrigens, müsst ihr mal darauf achten, in ganz vielen Firmen, so alle 7 Jahre gibt's immer wieder komplett Wechsel von irgendwelchen.
Es ist so ein natürlicher Konzernzyklus.
Ja, es kann ich glaube, da ist irgendwas dran. Das hat also ich habe immer wieder beobachtet, dass es war bei Max Bar auch immer, alle 7 Jahre änderte sich komplett mal 7 Jahre lang Fremdmanager, dann wieder 7 Jahre lang eigene Familienmitglieder, dann wieder andersrum. Naja, und da bin ich zu Schibo gegangen am 1. Januar 2008 oder präzise am 2. Januar, weil am 1. war da keiner im Head Office. Und dann war ich da 7 Jahre.
7 Jahre, 10 Jahre, 7 Jahre. Und dann war es, also Schibo, das ist ja alles so bisher, ich würde es nicht Old Economy nennen, aber schon sehr, sehr klassisch. Also es sind ja sehr klassische Konzerne.
Ja, ja.
Dann bist du zum Mittelständler gegangen, wie du selber sagst, zum Cinemax. War das auch wieder ein Headhunter oder wie lief dann?
Ja, ich bin raus bei Schibo und habe mir die Kernfrage gestellt, wie würde ich so einen Konzern führen, wenn ich ihn als CEO führen würde? Weil ich Schibo auch nach wie vor, das ist eine tolle Firma, sind unfassbar viele gute Leute. Ich glaube persönlich nicht daran, dass das so wie diese Konzernstrukturen heute funktionieren, dass das noch ein Zukunftsmodell ist, weil ich glaube, dass man das anders machen muss. Aber da will ich heute nicht so drüber sprechen. Ich finde trotzdem, ist nach wie vor eine tolle Firma und die gehen ihren Weg. Es ist ein Weg, den man gehen kann, ist aber nicht mehr so ganz meiner. Weil ich glaube, dass das gerade in der Führung und im Zusammenarbeiten von Menschen sich Dinge ändern, die in Konzernen einfach, wo Konzerne nicht so gut funktionieren. Das eine ist das Thema, ich glaube nicht an Silos. Konzerne sind einfach automatisch erstmal Silos. Du hast deine Fachsilos und das ist total vorbei. Und ich glaube an Collaborative Approaches, wo bereichsübergreifend an verschiedenen Projekten gearbeitet ist. Ich glaube auch nicht mehr an dieses hierarchische Modell, dass du wirklich kaskadiert über 5 Layer deine Entscheidung rauf und noch ein Bottleneck und noch ein Bottleneck etc. Interessanterweise habe ich bei Konzernen mehr emotionale Entscheidungsprozesse erlebt, als ich es hier in meiner Firma bzw. Private Equity sehe.
Weil es politischer ist?
Nee, weil ich glaube in Konzernen, und das gilt wahrscheinlich für VW genauso wie für Schibo und andere große Firmen, dort sehr gestandene, sehr gute Executive C-Level-Leute sitzen. Und die aber sehr oft wahrscheinlich auch aus eigener Meinung, weil sie es eben können, und weil sie es immer so gemacht haben, entscheiden. Ich könnte mir vorstellen, dass Uli Hoeneß auch so jemand ist, weil er einfach sagt, ich bin der Uli und ich weiß
das. Ich habe das schon immer so gemacht.
Aber das funktioniert heute, glaube ich, nicht mehr. Und deswegen habe ich im Endeffekt mir überlegt, wie ich weitermache. Was habe ich in dem Jahr gemacht? Ich habe genau 3 Sachen gemacht. Ein Drittel meines Jahres habe ich damit befasst, mich mit Digitalität zu beschäftigen. Weil ich gesehen habe, dass das ohne digital ist, also du musst so eine Firma viel mehr, digital transformieren, das ist ein doofes Wort, aber das ist ja jeder Geschäftsprozess wird in Zukunft irgendwann digital sein. Und damals war die Fragestellung bei Schibo vor allen Dingen das Thema, wie bringst du online und offline zusammen? Und habe damals mit meinem Kollegen Timo Vosswinkel aus dem Online-Bereich im Endeffekt das ganze Cross-Channel-Modell aufgebaut, ne? Dass du online bestellen, Filiale ausliefern, online bestellen, Filiale zurückgeben, Filiale bestellen und nach Hause liefern lassen, all diese Dinge. Ne?
Dann, das versuchen sie ja immer noch, auch die Autos dieser Welt. Das haben wir auch.
Ja, und das, damit haben wir damals angefangen. Uns war sehr schnell klar, das verändert auch das Zusammenarbeiten von Teams, es verändert Organisationsstrukturen, all diese Dinge. Und als ich dann raus bin, habe ich versucht, etwa mal ein Drittel meiner Zeit damit aufzuwenden, diese ganzen Themen besser zu verstehen. Damals war ich im Online-Marketing-Camp von Philipp Westermeier. Und als noch die Online-Marketing-Rockstars 700 Leute auf dem Kiez waren und nicht 50.000 heute in den Messerhallen. Und habe tatsächlich mit ganz unterschiedlichen Leuten gesessen und die Basics
nochmal durchgehen.
Habe da unfassbar viele interessante Leute und wir hatten vorhin über Kommunikation und Kontakte. Ich habe zu ganz vielen heute noch Kontakte, auch Business-Kontakte und auch andere Kontakte. Ne?
Durch dieses Camp da?
Ja, von den Leuten, die da waren. Ne? Und da haben sich wieder ganz andere Dinge draus ergeben. Das ist total, und das war ein total super Ding. Ich bin dann eben statt zum Handelskongress nach Berlin lieber zur Web in Paris gefahren und habe auch da wieder Leute getroffen. Ne?
Mhm.
und ganz neue Inspirationen. Dann hörst du einen Vortrag und sagst, oh, da musst du mal tiefer rein, dann hast du dich damit beschäftigt. Dann bin ich damals war das auch schon so, auch touristisch, aber nicht ganz so touristisch wahrscheinlich wie heute mit dem früheren Online-Chef Timo Voswinkel, dann in Silicon Valley gefahren und haben eine Woche so eine Guided, das war eine Guided Tour mit der Rule Breaker Society.
Bei Google dann rein und also.
Ja, Google ist ja fast mega touristisch, ne?
Ja.
Da waren wir natürlich auch, aber wir waren auch bei Hack Reactor zum Beispiel. Hack Reactor, das ist in San Francisco eine Firma, die produzieren Code, also Programmierer.
Mhm. Bilden die aus.
Die haben gesagt, pass mal auf, die ganze Welt braucht Programmierer, es gibt viel zu wenig, Studium dauert 3-4 Jahre und in dem Studium haben sie ja gesehen, das braucht man eigentlich 3-4 Jahre und Hack Reactor ist
Bootcamp
3 Monate.
Ja.
Kostet 100.000, ich meine 3 Monate, 6 Monate, nagel mich nicht fest, kostet 100.000 Dollar, hat das damals gekostet und das war auch das hier durchschnittliche Jahreseinstiegsgehalt, dass sie danach hatten eine Vermittlungsquote von 96%.
Okay.
Und haben das in San Francisco gemacht und dann auch online woanders. Ne? Hab damals die ersten Bitcoin-Leute kennengelernt. Und ich beiß mir heute...
Ich wollte gerade sagen, aber hast
damals 270 Euro. Und
Carsten.
Ich wollte einfach überlegt, ach, kaufst du mal für 1.000 Euro Bitcoins, nur mal aus Spaß, dass
da du... hättest du nicht mehr arbeiten müssen.
Ja, hätte ich statt 270 dann 15.000 und das mal 5, aber das reicht leider.
Ja, nicht ganz,
bis ans Lebensende. Aber das wäre schon schön gewesen. Damals haben wir Leute, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, die haben tatsächlich, das waren die ersten Leute, die haben veganen Käse gedruckt.
Absolute so Pioniere.
Das waren Biohacker.
Ja.
Das waren diese Biohacker, die auch, ich glaube, damals haben die sogar einen Preis dafür bekommen, diese Glowing Plants gemacht haben. Das heißt, die haben so Pflanzen gezüchtet, die tagsüber Sonnenenergie aufnehmen und nachts leuchten. Die Idee war, das als Straßenbeleuchtung.
Okay.
Also Energie zu sparen.
Ja, das ist das Silicon Valley.
Und dann haben wir Leute, einen Ex-NASA-Menschen gesehen, der hat vorher, war der verantwortlich bei dem Mars-Projekt der NASA für die Energieversorgung, was ja ein wichtiges Ding ist, weil er ist ein paar Jahre unterwegs und man muss ja eine gute Energieversorgung haben. Und der hat da keine Lust mehr gehabt, gesagt, das ist Amerika, das ist nur ein Kräftemessen immer mit Russland. Und das ist eigentlich, was die machen wollten, die USA ist eher so eine Rucksackveranstaltung, einmal hin, wir waren da und wieder zurück und der wollte aber richtig forschen, hatte keine Lust mehr. Und dann hat der angefangen, Energiemodule zu bauen, um die ganze Welt, also Afrika und alle mit Energie zu versorgen. So, und dann kommst du einfach, ich könnte jetzt eine Stunde weiterreden, aber so kommst du eben auf
solche Dinge.
Das war so ein Drittel, diese ganze Digitalthemen. Das zweite Drittel habe ich mit Private Equity Projekten gemacht, also als in Merger, Pre-Merger Situationen, die im Endeffekt in der Dealphase beraten. Und das Dritte, ich habe mich natürlich vernetzt mit vielen Leuten, also vielen Headhuntern, mit denen gesprochen und so, weil das ist ja nicht ein Katalog, dann gehst du mal irgendwo raus, dann ist da was da, sondern dann gibt es eine Opportunität oder nicht. Und das habe ich eben gut genutzt und habe dann in diesen Gesprächen kam dann auch dieses Cinemax-Thema hoch. Die Shareholder haben damals bewusst jemand nicht aus der Kinoindustrie gesucht, sondern jemand, der mit sehr viel Kundenverständnis, aber auch mit Management-Skills und sehr analytisch an die Themen rangeht und bin dann eben zu Cinemax gekommen.
Und jetzt, du hast es eben schon gesagt, du hast es letzte Woche angekündigt, jetzt ist das Kapitel Cinemax ja auch schon zu Ende, geht am wieviel ist es durch?
Es ist jetzt noch knapp einen Monat.
Mhm.
Und wenn ich ein Buch schreiben, also wenn du mich heute fragen würdest, was für ein Buch würdest du heute schreiben, dann würde ich ein Buch schreiben, wie trennen sich Wege von professionellen Firmen und professionellen Executives im besten Maße. Ne? Also wie machst du das? Weil es ist ein lange geplanter Prozess, war immer klar, dass ich irgendwann nochmal einen nächsten Schritt mache.
Waren das jetzt die 7 Jahre, die du vorhin beschrieben hast? War es jetzt so lange?
Nee, fünf Jahre.
Fünf
Jahre. Und es ist total, also meine Shareholder wissen das schon einige Zeit, dass ich auf Sicht weg will, wollte eigentlich gerne den Merger, also unsere Shareholder haben in Deutschland und den Marktführer gekauft vor einem Jahr, sind im Bundeskartellamtsverfahren, wollte das eigentlich gerne noch mit begleiten. Das hat sich aber ein bisschen verzögert und habe jetzt komplett meine Nachfolge auch mit fast entwickelt. Ne? Also das ist den reingebracht, hab die Positionen, die jetzt noch offen waren, alle besetzt, bin jetzt in den Übergaben und sonst würde ich auch gar nicht gut weggehen können und kann am 17. Januar gehe ich dann hier raus und dann ist eine neue Generation an Leuten, die das super gut machen werden. Ne?
Ja, jetzt sind wir gerade beim Status Quo und was uns immer interessiert, die meisten Leute, wie sieht so ein Alltag, wie sieht so eine Woche bei dir aus? Hast du gewisse Lifehacks? Bist du ein Frühaufsteher? Bist du ein Abendmensch?
Ich bin totaler Frühaufsteher. Ich stehe jeden Morgen um 5.30 Uhr auf und gehe jeden Morgen laufen.
Wie lange?
Ich gehe morgens in der Woche, präzise 36 Minuten.
Das ist die Runde, die gelernte Runde dann?
Ja. Das ist nicht eine ganz so Alsterrunde, sondern das ist so ein Teil davon. Und am Wochenende mache ich das Gleiche, laufe ich dann immer einmal rum. Und das brauche ich einfach, physisch fit zu werden. Wach werden würde ich wahrscheinlich auch so, aber ich brauche es auch, zum Nachdenken. Ne? Ich laufe auch nie mit Musik, sondern ich denke dann.
Okay.
Und ich nehme mir auch nie vorher vor, worüber ich denke, sondern das kommt dann. Mhm. Und dann weißt du auch, was. Also, das ist ganz interessant. Ich weiß dann immer, was mich im Moment bewegt. Mhm. Und das sind manchmal ganz schräge Sachen. Ne? Heute Morgen war das Weihnachtsgeschenke. Das ist mal ein gutes Zeichen. Hast du nicht so viele Themen. Nee, ich stehe früh auf, bin sehr früh im Büro. Also, in der Regel so 20 nach 7, halb 8. Für andere spät, also ich finde das relativ früh, weil ich einfach gerne Zeit morgens so mal anderthalb Stunden völlig selbstbestimmt habe, wobei mein Leben total auch hier selbstbestimmt ist. Das ist so, arbeite dann doch auch eher etwas länger, das hilft dann im Berufsverkehr. Ja. Das ist die Sirichstraße, ein bisschen freier abends. Und was ich mache, ich bin, glaube ich, also so mein Lifehack für euch ist Planung. Ich glaube, es ist alles geht über Planung. Ich glaube, viele Leute haben einfach nicht ausreichend Plan, was die eigentlich machen, was im Moment das Richtige ist. Plan, Priorisierung. Und was ich tue, ich verwende sehr viel Zeit, immer wieder nachzudenken, bin ich auf den richtigen, habe ich die großen richtigen Prioritäten? Ist das, was ich heute tue, zahlt das alles darauf ein und ist das optimal genutzt? Und ich mache jeden Sonntag, gucke ich mir die nächsten vier Wochen an und readjustiere und sage, nee, passt nicht, hier muss ich mehr rein, hier kann ich nochmal kürzen, hier kann ich effizienter sein. Ich nehme jeden Morgen, investiere ich 5 Minuten in die Planung des Tages.
Und war das schon immer so oder hast du das auf diesem Weg durch die ganzen verschiedenen Stationen irgendwie gelernt und daraus eine Routine für dich entwickelt?
Ich habe in den ganz Anfangsberufsjahren ein standardisiertes Führungsseminar erlebt. Führung 1 und 2 von der Stange, was ich heute nie wieder anbieten würde, aber das war gut. Ne? Das war Herr Schöpflin war das. Und der hat mir, ganz viele Dinge sind damals hängen geblieben. Die würde ich heute keinem mehr so weitergeben, ne? Aber das war sehr, und eins war, sind es nicht die 500 Minuten deines Tages wert, 5 Minuten für die Planung zu investieren? Das ist total richtig. Und das tun viel zu wenig Leute. Die lassen sich treiben und abends jammern sie, dass sie das heute nichts geschafft. Du kannst ja, du musst einfach immer wieder readjustieren und gucken, ist das richtig, sind das die richtigen Termine, muss ich irgendwo was kürzen. Das mache ich, ich mache das also jeden Tag, readjustiere ich, plane ich und was hier auf dem Tisch steht, könnt ihr jetzt natürlich Audio nicht sehen, das sind gerade die Priorities, an denen ich arbeite für Dezember, Januar
2020.
Wir sagen, was sind die wirklich dicken Dinger?
Ja.
Und dann ist get your ducks in a row, eins nach dem anderen und dann erste, zweite, dritte, vierte.
Das ist so ein bisschen die Secret Sauce, dann wie man das alles gewuppt bekommt und wie man dann auch so ein Unternehmen am Laufen hält.
Du hast keine Chance, wenn du es nicht machst. Und Prioritäten setzen heißt immer andere Leute verprellen, Dinge nicht zu tun, die andere für ganz wichtig halten. Und den Mut musst du haben. Weil priorisieren heißt immer, das ist so, ich versuche das meinen Leuten also immer wieder mal zu erklären, das ist, wenn ich früher mit unseren Töchtern, wenn wir in Urlaub gefahren sind, dann hatten wir die Regel, die durften einen kleinen Koffer, also die durften dann, also wir haben ja die, also als sie ganz klein waren, natürlich die Sachen für die alle gepackt und dann durften die so einen kleinen Kinderkoffer mitnehmen und das war das, was sie mitnehmen durften. Und dann standen die da, kleiner Kinderkoffer, Buggy, so ein Puppenbuggy.
Passt nicht rein.
Doch eine Buggy und Bär. Können wir es mitnehmen? Passt das in den Koffer? Nein, scheiße. So, und das ist letztendlich nichts anderes mit deinen Prioritäten am Tag. Ne? Du hast 8 Stunden, 10 Stunden, 12 Stunden, Verrückte haben 16 Stunden, however. Aber du musst sagen, was kannst du reinpacken und was sind die wirklich wichtigen Dinge? Und das zu verstehen, was sind die wichtigen Dinge, die mich weiterbringen, die Nice-to-Haves, die man weglassen muss. Und meistens sind es die Sachen, die Spaß machen. Hm. Die muss man einfach lassen. Und ich glaube, das ist ein unfassbar wichtiges Thema. Und ich erlebe ganz, ganz viel in meinem Berufsleben Leute, die sehr gute Fachleute sind, aber die nicht wirklich in der Lage sind, ihre Prioritäten immer wieder zu setzen und einen echten Plan zu entwickeln.
Okay. Ja. Hast du das, ich finde das ganz gut als Übergang quasi, ich wollte dich eben fragen, was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Ich würde dich aber fragen, Lesson Learned hast du gerade so ein bisschen beschrieben, du bringst das Thema auch immer wieder neue Generationen, du siehst es an deinen Töchtern, was so passiert, und was hast du denen mitgegeben und was gibst du stellvertretend, was kannst du uns dafür mitgeben? Also was sind so deine Lesson Learned kombiniert auf unseres, was uns bevorsteht? Welche Fehler sollen wir nicht tun, die du vielleicht getan hast? Oder wie kommen wir schneller ans Ziel?
Also es ist gar nicht, ich glaube, es gibt ganz viele Punkte, die ich gerne mitgeben würde oder auch versuche immer wieder meinen Töchtern mitzugeben. Ich glaube, ein ganz wichtiges Thema ist erstmal Ruhe bewahren. Das ist ganz viel, also ich erlebe das immer wieder, dass in Stresssituationen Leute sich selber in Stresssituationen, oh Gott, die Prüfung ist so schwer, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Und erstmal lernen, dass alle kochen nur mit Wasser. Von außen sehen alle ganz cool und groß aus. Die haben alle die gleichen Themen und haben alle die gleichen Sorgen. Und auch CEOs haben mal gewisse Dinge, wo sie nicht ganz sicher sind und so, dass sie nach außen immer alles cool aus. Das geht allen so. Und erstmal total, und das ist... hatte ich auch mit Katharina Wolf in dem einen Podcast mal gesagt, das habe ich gelesen in einem Buch von einem amerikanischen Vietnam-General, was der seinen Leuten im Dschungelkampf beigebracht hat. Und das kennen meine Töchter auswendig.
Und das ist?
Das ist eine, gesagt, wenn ihr im Dschungelkampf seid, müsst ihr an vier Dinge denken. Weil du im Dschungelkampf hast du wahrscheinlich nicht genug Munition, musst aufpassen und nachts und dunkel und darfst auch deine ganze Munition nicht verschießen, musst sehr gezielt vorgehen. Und der hat immer gesagt, wenn ihr angegriffen wird, der erste, Ruhe bewahren. Das zweite ist durchatmen. Das dritte ist nachdenken. Und das vierte ist Einzelschuss. Also nicht wie ein Wahnsinniger loszuballern.
Einmal gezielt priorisieren.
Na, erstmal einen Schritt zurück, Ruhe wahren, Situation angucken. Dann erstmal durchatmen, weil wenn du nicht durchatmest und sofort losschießt, ne, auch so meinst sofort was sagen zu müssen, das funktioniert nicht. Erstmal ganz auch also
wieder sachlicher werden.
Zu meinem Führung 1 1900, ich weiß nicht, in den 80ern, hieß das damals die Macht des Schweigens. Also einfach mal auch zulassen, du musst nicht immer sofort was sagen. Also Ruhe bewahren, durchatmen, dann echt nachdenken, verstehen, was passiert hier gerade, und dann ein Schuss und nicht. Das ist ein total wichtiges Thema. Das habe ich gerade meinen Töchtern, die auch immer wieder in ob das Uni oder auch Sport, in Situationen sind, wo die vor großen Herausforderungen stehen und dann auf einmal ganz nervös werden und dann immer wieder das Ding, oh ja, passt. Hm. Das ist ein total, also für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Dann ist ein weiteres Thema, ihr müsst nicht alles wissen, keiner weiß alles. Ich weiß auch lange nicht alles. Ihr müsst nur den wirklichen Willen haben, die Dinge zu verstehen. Was ganz vielen Leuten, auch in meinem Alter im Business, total fehlt. Die meinen, sie wissen alles.
Das haben wir schon immer so gemacht.
Ja, du hast ja Leute, die haben zu allem eine Meinung, ne? Und die wissen auch sofort auf alles eine Antwort. Das kann nicht richtig sein. Und was ich sehr in der Zusammenarbeit auch mit meinen englischen Shareholdern sehr schätze, die sind sehr unaufgeregt und egal wie groß das Problem ist, lass uns erstmal verstehen, was das Problem ist. Erstmal verstehen. Nicht hektisch diskutieren, und das endet meistens in der großen Excel-Datei, die erstmal die verschiedenen, so ein größeres Problem, uns fehlt 1 Million EBITDA. So, dann bauen wir entweder eine Bridge, also das ist eine horizontale Ableitung, oder eine Ladder von oben nach unten und slicen das und sagen, das kommt aus dem Markt, das kommt aus dem Price, das aus der Marge und das, und dann kannst du das Slice Elephant und dann runterbrechen. Ne? Und wir haben neuesten Fall gehabt, da war große Aufregung, E-Mail-Verkehr, da hätten wir das gar nicht machen müssen, haben 7 Millionen investiert, so ein Scheiß, ne? Also jetzt auf Englisch alles. Und gesagt, so Ruhe bewahren, durchatmen, nachdenken, Einzelschuss, haben uns kurz zusammengesetzt, gesagt, so, wo sind wir damals von ausgegangen, wo stehen wir heute, und dann haben wir 3-4 Tage an diesem Modell gearbeitet, reißt das nochmal hier auf, um zu verstehen, wo die Themen sind. Und daraus ist die unemotionalste und gute Diskussion entstanden, und daraus haben wir jetzt einen Plan gemacht, was wir jetzt weiter analysieren oder entscheiden und fertig, ne? Und das ist, glaube ich, auch ein total wichtig, also dieses wieder zum, was ist so mein Ratschlag, nicht so ein doofes Wort, das hat was mit Schlagen zu tun, aber wirklich, ihr müsst nicht alles wissen, ihr müsst nur wirklich den absoluten Willen haben, es zu verstehen. Und auch die Demut, mal eine Stunde drauf zu verwenden, es zu verstehen, weil das ist natürlich besser, schneller eine Meinung haben, ist immer gut, aber mal eine Stunde sich am Schreibtisch oder wo auch immer mal hinzusetzen und versuchen, dieses Thema zu verstehen.
Dann habe ich jetzt eigentlich noch zwei, drei Fragen. Wenn du sagst, zum Thema Verstehen, wie inspirierst du dich? Du hast zum einen gesagt, du holst dir Informationen über LinkedIn. Hast du vielleicht, muss kein Buch sein, aber hast du Lesetipps, Podcast-Tipps, wo du sagst, da Twitter-Tipps, Leuten, denen man folgen sollte?
Also ich bin totaler TED-Talk-Jünger. Ich liebe TED-Talk. Kann nur jedem, der sich so mit...
Was ist dein Lieblings-TED-Talk da?
Simon Sinek. Mhm. Also in allem, also der macht ja mir viele Sachen, ne? Der hat ganz, ganz viele Dinge. Der hat ja auch über Generation Purpose ein sehr starkes Thema gemacht, wo ich auch gleich noch einen kleinen Kommentar zu habe. Und das ist so für mich eine totale Quelle. Ich glaube, dann ist so, fragt euch immer, what is the diversity of your network? Begibt euch nicht nur mit den Leuten in eurer Blase, die alle also aus dem gleichen Bereich kommt, sondern versucht wirklich mit anderen. Ich bin damals im Retail nie zum Handelskongress gegangen. Ich war da noch nie. Ich war da noch nie in meinem Leben. Ich bin immer zu anderen Kongressen.
Die Kollegen gegangen. Sind hingegangen und du hast dir die wichtigen Informationen dann von denen geholt.
Ich habe mir gar keine, weil das ich meine, das war da, ich habe das auch gerade wieder bestätigt bekommen. Ne? Ich hoffe, hört dann keiner von dem Retail-Kongress zu. Wahrscheinlich Banause sagen. Aber ich habe mich lieber mit anderen Dingen beschäftigt, die ich nicht kann. Mhm. Ist auch übrigens so. Ich habe früher beim Surfen gab es zwei verschiedene Typen von Leuten, also die von denen, die auch bei viel Wind auch in der Welle gesurft sind und sonst was. Gab es so die Poser, die haben immer trockene Haare gehabt. Und ich fand trockene Haare langweilig, weil wenn du trockene Haare hattest, du hast zwar, ja, du bist da toll durch die hohen Wellen und bist gesprungen und bist nie reingefallen, aber bist auch eben nie ans Limit gegangen, ne? Und du musst eben echt mal in gewissen Dingen auch dich lieber mal mit Sachen beschäftigen, die du nicht kannst, mal gestatten, dass die Leute, die vom Strand zugucken, dich 10-mal stürzen sehen, aber dann kannst du es. Und genauso auch mit anderen Themen zu befassen, die man vielleicht heute noch nicht so versteht. Und einfach mit anderen Dingen zu beschäftigen.
Und, ja, okay. Dann hab ich jetzt mal einen Event-Tipp für dich, wenn du sagst, du bist LeWeb und ich weiß nicht, ob du schon da warst, aber wir waren gerade auf der Slush in Helsinki.
Nee, da war ich noch nicht.
Können wir dir sehr empfehlen.
Also ja, was
nächstes Jahr fahren wir mit dem Team hin. Das ist mittlerweile eines der größten Entrepreneur-Events in Europa. 25.000 Leute. Extrem gut. 3 Bühnen von Politik über Entrepreneurship. Sehr viele Investoren. Super spannend. An dieser Stelle kleiner Tipp für dich und alle, die zuhören. Ja, kann man sich sehr gut angucken. Haben wir viel mitgenommen.
Ja, cool.
Und hat man nicht unbedingt auf dem Schirm, aber da Sequoia Capital, die fahren alle nach Helsinki. Also es ist echt the place to be.
Ja, cool. Und sonst kann ich nur empfehlen, die hier Online-Marketing-Podstars, die Plattform, da sind ja ganz viele, die kuratieren, die haben ja, ich weiß gar nicht wie viele, bestimmt 30 verschiedene Formate
mehr drauf. Mittlerweile, ja.
Und das ist wirklich, wirklich immer wieder gut und spannend, solche Dinge zu hören.
Dann kommen wir jetzt auch schon zur abschließenden Frage. Carsten, unsere Frage ist immer, wen empfiehlst du uns, 1, 2, 3 Personen für die nächsten Folgen? Wo glaubst du, von welcher Person können wir noch was lernen?
Ich empfehle euch präzise eine. Katharina Wolf hattet ihr schon, insofern kann ich die euch nicht empfehlen. Und ich würde euch, dringend empfehlen, mit einem schönen Gruß von mir Insa Klasing zu nehmen. Ich weiß nicht, ob ihr von der gehört habt.
Nein.
Insa Klasing hat finde ich, eine echt beeindruckende Frau, ist eine echte Gamechangerin, die Führung ganz anders auch gelebt hat und auch damit auch sehr offen umgeht. Hat gerade ein Buch geschrieben, ich glaube, das heißt Der 2-Minuten-Chef oder Manager. Ich glaube, der 2-Stunden-Chef. Habe ich zu Hause auch liegen, werde ich über die Weihnachtstage legen. Ich habe die Neues kennengelernt. Wirklich eine unfassbar spannende, ganz besondere Frau, ist auf dem World Economic Forum hier in Davos Economic als Young Leader, Global Young Leader announced worden. Die ist so spannend für euch.
Okay.
Und deswegen empfehle ich euch auch nur
einen. Dann werden wir uns dahinter klemmen.
Ja.
Vielen Dank für deine Zeit. Du bist eine eng getaktete Person. Es war super spannend. Ich glaube, wir sind jetzt genau in der Zeit.
Auf die Sekunde, ja.
Carsten, vielen, vielen Dank.
Danke euch.
Ja, und dann mach's gut. Ciao, ciao.
So, das war unsere Folge mit Carsten Horn. Wir hoffen, dass ihr viele wichtige Tipps mitnehmen konntet. Und wie anfangs bereits schon angekündigt, kommt hier der Tipp oder das kleine Gewinnspiel für denjenigen, der uns als erstes seinen Key Takeaway aus dieser Folge bei Instagram per Direct Message schreibt. Schreibt schnell, ganz egal was, wir freuen uns und der oder die, die uns zuerst schreiben, erhalten 2 Tickets für unser nächstes Event in Lüneburg. In diesem Sinne, macht's gut und bis zur nächsten Folge.